Kinderkacke?
Kinderkacke?
Kinderkacke.
Kinderkacke.
Herzlich willkommen zu Kinderkacke, einem ganz normalen Elternpodcast von BuzzFeed Deutschland. Ich bin Anna Arijanyan und heute geht es um das Thema Transmutterschaft. Und zu Gast ist heute Maya. Maya ist Mutter, Maya ist trans und Maya lebt in einer polyamoren Elternschaft, Beziehung, Familie. Was das genau heißt, das werden wir gleich zusammen herausfinden. Herzlich willkommen, Maya.
Hallo.
Hallo. Dann legen wir doch direkt mal los, weil bestimmt nicht alle Personen bis ins kleinste Detail wissen, was überhaupt trans ist. Könntest du uns das mal erklären?
Ja, also unter diesem Begriff trans wird bezeichnet, dass Personen bezeichnet, die ein Geschlecht haben, das von dem Geschlecht abweicht, das ihnen bei Geburt zugewiesen wurde. Das ist ganz typisch, wenn man so eine Geburtsurkunde bekommt, habe ich ja auch selber erlebt, dass ich eine Geburtsurkunde für mein Kind ja beim Standesamt abgeholt habe. Dann wird immer ein Geschlecht eingetragen dabei von diesem Kind. Und so war es auch bei mir. Und ja, sie haben damals männlich bei mir eingetragen, aber ja, wie sich herausstellte, war das ja eine Fehlannahme. Mhm. Und genau, das bedeutet, dass ich trans bin. Mhm. Und es gibt bei Transpersonen eben diejenigen, die sagen, bei mir wurde männlich eingetragen und stattdessen bin ich weiblich und umgekehrt. Und es gibt aber auch diejenigen, die sagen, ich fühle mich gar keinem Geschlecht zugehörig, ich möchte da überhaupt nichts eingetragen haben. Oder ich bin nicht binär und habe ein Geschlecht, was von männlich und weiblich abweicht. Ja, diese binäre Variante für Transpersonen, die existiert zumindest im deutschen Recht, dass sich das ändern lassen kann, mhm, dass sich auch der Name ändern lassen kann. Und ja, das habe ich halt auch gemacht. Und ich schreibe auf meinem Twitter-Profil, dass ich eine staatlich geprüfte Frau bin, weil ich da einen sehr langen Prozess durchlaufen musste, wo andere Frauen halt nicht durchlaufen müssen, weil ihnen das, ja, das, was die Leute bei ihrer Geburt gesagt haben, schon irgendwie so stimmte.
Ja.
Und ja, ich musste mich da ein bisschen mehr anstrengen, um das korrekt eintragen lassen zu können.
Was bedeutet das, dieser Prozess?
Also der Prozess der Personenstandsänderung, mhm, ist ein rechtlicher Prozess, wozu du zum Amtsgericht gehen musst und sagen musst, hey, ich möchte gerne nach dem transsexuellen Gesetz dafür gibt es ein eigenes Gesetz in Deutschland, das auch nicht besonders toll ist. Das stammt aus den 80er Jahren. Mhm. Es wurde vom Bundesverfassungsgericht schon durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Sehr wenige der Dinge, die da tatsächlich drinstehen, gelten so überhaupt noch. Im Moment sieht der Prozess so aus, dass du das bei einem Gericht beantragst und sagst, okay, ich möchte ein solches TSG, also transsexuellen Gesetzverfahren, machen und meinen Namen und oder meinen Personenstand ändern lassen. Und dann sagt das Gericht, okay, alles klar, dann nach transsexuellen Gesetz besorg uns mal bitte zwei GutachterInnen, also das sind in der Regel PsychotherapeutInnen, die dir bescheinigen sollen, dass du tatsächlich dauerhaft in diesem Geschlecht, also es geht eben nur binär, das heißt, wenn bei dir irgendwie weiblich eingetragen wurde, aber du gerne da drin männlich stehen haben möchtest, muss dir jemand bescheinigen, beispielsweise, dass du dauerhaft in diesem männlichen Geschlecht leben wirst, was auch immer das heißt. Es gibt da bestimmte Kriterien, nach denen diese GutachterInnen das ja dann bewerten sollen. Und mhm, letztlich ist es ein sehr absurdes Verfahren, weil die Kosten sich auf über 1.000 Euro regelmäßig belaufen. Mhm. Solche Gutachten sind sehr, sehr teuer. Und es gibt auch keinen vergleichbaren Fall, wo es zwei solche, also keine vergleichbare Stelle im deutschen Gesetz, soweit ich das weiß, wo es zwei solche Gutachten irgendwie braucht. Mhm. Und das, was die beurteilen sollen, ist ja letztlich auch nur deine eigenen Aussagen. Es ist nicht so, dass sie sich irgendwas an dir anschauen können. Das sind Leute, die dich nicht kennen, die manchmal, also in der Regel mindestens einen der Gutachtspersonen, siehst du halt nur einmal in deinem Leben. Und die setzen sich dann mit zwei Stunden lang mit dir hin und reden mit dir. Manche von ihnen reden leider nicht nur mit dir. Es gibt auch Fälle, wo ja sie dann sagen, okay, jetzt möchte ich dich mal körperlich untersuchen oder sowas. Das habe ich auch schon von einer Freundin gehört. Also es ist auch ein sehr, sehr gruseliger, sehr, sehr einschüchternder Prozess an der Stelle. Es werden teilweise Fragen zur eigenen sexuellen Orientierung gestellt, weil manche dieser Personen halt denken, also Heterosexualität total annehmen. Das heißt, ich als Transfrau wird dann angenommen, dass ich nur und ausschließlich auf Männer stehen müsste. Und wenn ich an die falsche Gutachtsperson da irgendwie gerate, kann es halt sein, dass in dem Gutachten hinterher drin steht, nee, die Person ist gar nicht richtig trans. Es ist ein total absurder Prozess, der niemandem irgendwas hilft. Darüber sind sich auch sämtliche Personen, die sich wirklich mit dem Thema auskennen, eindeutig einig. Aber ja, irgendwie wird es als sehr, sehr große Gefahr angesehen, dass Personen einfach irgendwo hingehen könnten, wie das in anderen Ländern übrigens der Fall ist und wo niemandem der Himmel auf den Kopf gefallen ist bisher. Ja, also man hat ja
was weggenommen wird.
Nee, also man hat ja diese Erfahrungswerte. Man müsste ja einfach nur mal in die Welt hinausschauen und dann würde man den Beleg direkt sehen, dass nirgendwo da irgendwas Schlimmes passiert wäre. Ja, aber wie gesagt, deutsche Politik ist sehr konservativ und ja, macht es einem da nicht leicht. Und da gibt es dann wirklich so dieses Cis-Personen, also Personen, die nicht trans sind, bezeichnet man als Cis, vom lateinischen Trans irgendwie über etwas hinüber und Cis als so eher so diesseitig, mhm. Also du kennst vielleicht Transalpin über die Alpen, ja, oder sowas, das, genau, also ziemlich viele Cis-Personen scheinen irgendwie sehr komische Vorstellungen davon zu haben, wie Transsein funktioniert und dann irgendwie so einen Beweis haben zu wollen, bevor da irgendeine solche Änderung möglich ist, obwohl die im Alltag gar nicht unbedingt so viel Einfluss hat. Also es ist jetzt nicht so, als wenn sich mein Leben dadurch unglaublich stark geändert hätte, dass ich jetzt eine Personenstandsänderung gemacht habe. Aber umgekehrt es hängt relativ viel dran. Also du kannst halt ohne diese Personenstandsänderung und ohne diese Namensänderung wirst du halt von offiziellen Stellen misgendered, also mit dem falschen Geschlecht angesprochen. Das war selbst bei der mich betreuenden Endokrinologie, also wo ich meine Hormontherapie mache, so, dass solange auf der Krankenkassenkarte eben noch eingetragen war, dass ich männlich sei, haben die, obwohl die wussten, okay, das ist eine Transfrau, die wir hier behandeln, mich mit Herr angesprochen, was ich super absurd finde. Ja, also und danach war es wie magisch plötzlich geändert. Ja, also die halten sich da irgendwie nicht an das, was sie vor sich sehen, sondern an irgendwelche offiziellen Dokumentationen. Und ja, also diese komplette, also es wird immer von Gender-Gaga gesprochen von manchen. Ich denke mir so, ja, genau, das aktuelle System, was wir haben, das ist ganz schön kaputt. Das ist ganz schön schlimm, was uns da angetan wird, uns Transpersonen. Dieser Umgang mit Geschlecht wird so kompliziert gemacht und das müsste eigentlich gar nicht sein.
Ja, gehen wir nochmal ein bisschen weiter zurück. Wann ist dir bewusst geworden, dass du eigentlich eine Frau bist?
Diese Bewusstwerdung hat bei mir sehr lange gedauert. Ich würde sagen, ungefähr bis ich 25 war, wo irgendwie mir das stärker bewusst geworden ist. Und es lag relativ stark daran, dass ich einfach nicht wusste, dass Transpersonen ja existieren, beziehungsweise existieren, ohne die absoluten Lachfiguren dargestellt zu werden. Ja. Also mir ist es sicherlich vorher schon mal begegnet, aber dann immer so auf so eine Art und Weise von transfeindlichen Witzen oder irgendwelchen Drag-Shows, wo dann aber auch irgendwie immer klar ist, naja, eigentlich sind das ja Männer in Frauenkleidung oder sowas. Das ist natürlich nicht etwas, wo du dann irgendwie sagst, ah ja, identifiziere ich mich jetzt irgendwie voll krass. Das war es irgendwie nie. Dass ich mich mit dem mir zugewiesenen Geschlecht unwohl gefühlt habe, das ist aber schon sehr lange der Fall. Aber damals, als ich zur Schule gegangen bin, als ich in meine Pubertät kam und einfach gehasst habe, was mein Körper da so macht und sehr, sehr neidisch auf meine Mitschülerinnen geguckt habe und mir dachte, boah, das wäre jetzt irgendwie besser gelaufen. Ja. Wieso ist mir da dieses Los zugeteilt worden? Ja, da war ich sehr unglücklich darüber, aber damals war für mich der Gedanke, naja, ich kann ja sowieso nichts dran ändern. Mir ist halt irgendwie das so zugewiesen worden und ich kann ja nichts machen. Das war sehr frustrierend und ich hatte dann einen langen Prozess, irgendwie mich damit auseinanderzusetzen, okay, dieses Ding von diesem Mannsein, was mir irgendwie Leute zuschreiben, das passt für mich eigentlich nicht. Ich hatte einen längeren Prozess, wo ich versucht habe, ich weiß nicht, man kennt irgendwie diese Diskussion um die neuen Männer, die irgendwie das anders machen mit dieser Männlichkeit und so weiter. Mhm. Und das habe ich irgendwie bis in meine ersten Studienjahre hinein dann eben auch versucht, so über diese Schiene irgendwie damit umzugehen.
Also dieses Bild vom Mann, der weiblich sein darf, meinst du das?
Also ich würde nicht mal sagen, weicher sein darf, ja. Oder weiß ich nicht, nicht so eine toxische Maskulinität an den Tag legt, nicht sich im Wettbewerb messen muss und so weiter. Aber ich habe dann gemerkt, dass das nicht das für mich passende Bild ist. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, das, was ich mache, das fühlt sich aber für mich nicht nach Männlichkeit an, beziehungsweise ich fühle mich nicht männlich. Also ich finde es total okay, wenn andere Leute sagen, ich möchte auf diese Art und Weise männlich sein, finde ich total cool. Ja. Ja, also ich sehe überhaupt nicht, dass Männer immer irgendwie hart sein müssen oder diese Zuschreibung, die den Geschlechtern gemacht werden, finde ich ganz schlimm. Also es ist nicht so, dass ich sage, weil ich so weich bin, muss ich ja eine Frau sein. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern ich habe einfach gemerkt, ich bin eine Frau. Das ist manchmal für CIS-Personen sehr schwierig nachzuvollziehen, weil sie irgendwie denken, da muss doch irgendwie ein Umdenken stattgefunden haben oder sowas oder du musst da einen speziellen Grund haben. Aber, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die meisten Frauen, die ich frage, ja, warum fühlst du dich denn als Frau? Die denken so, naja, es ist doch klar, also ich bin doch einfach eine Frau. Naja. Und dieses Gefühl hat bei mir irgendwann auch eingesetzt, dass ich irgendwie gemerkt habe, ja, das, dann machen die Dinge plötzlich Sinn, wenn meine Annahme, ein Mann zu sein, die mir Leute entgegengebracht haben, einfach mal über den Haufen werfe und sage, ich bin eine Frau, dann fühlt sich alles irgendwie passend an und stimmig und dann ist das kongruent und dann passt irgendwie alles. Und da gibt es kein genaues Rechtfertigen oder begründen können dahinter. Das ist nicht ein, ich habe als Kind mit Puppen gespielt oder sowas. Ja. Das alle möglichen Kinder spielen als Kind mit Puppen oder Autos oder sowas. Das hat damit für mich, also für mich hat das damit nichts zu tun. Yeah. Ich bin halt einfach eine Frau, so einfach. Und ich benutze trans eben auch nur als Adjektiv, so wie manche Frauen sind groß, manche sind klein, manche sind cis, manche sind trans. Mhm. So, das ist einfach nur ein Attribut unter vielen, was man Menschen so geben kann. Mhm. Und das beschreibt höchstens, dass ich da ein bisschen mehr drum kämpfen musste tatsächlich, als Frau anerkannt zu werden.
Ja, ja.
Ja.
Also beschreibt auch eher die Gesellschaft und die Struktur an sich als dich als Person.
Vielleicht, ich weiß es nicht. Also es gibt ja so Gedankenspiele, was wäre, wenn wir eine Gesellschaft hätten, die keine Geschlechtsstereotyp hätte. Ja. Ich weiß nicht, also manche Leute sagen dann, ja, dann bräuchte es ja sowas wie Transpersonen nicht, dann würde es das ja gar nicht mehr geben. Und ich glaube das nicht irgendwie. Mhm. Ich glaube schon, dass es so Geschlecht ist in allen Gesellschaften der Welt irgendwie ein Ding und funktioniert ja auch ganz unterschiedlich und auch nicht immer nur binärgeschlechtlich. Ich glaube aber, dass Leute anscheinend irgendwie also wir Menschen irgendwie inhärent so ein Gefühl dafür haben, wer wir sind. Mhm. So, es geht ja auch um Identität dabei und natürlich hat meine Vorstellung von Geschlecht auch was damit zu tun. Ich weiß nicht, in einer Gesellschaft, in der es 10 Geschlechter gibt, weiß ich nicht, ob es da überhaupt eine Entsprechung für Frau gäbe und ob ich dann irgendein anderes Geschlecht irgendwie mit dem stimmig gefühlt hätte. Das kann natürlich sein, aber ne, ich bin in der Gesellschaft hier und fühle mich da so wohl und das ist irgendwie das Einfache. Wenn ich dieses TSG-Verfahren gemacht habe, das ist 2017 gewesen. Ich hatte es allerdings schon 2016 beantragt, soweit ich mich erinnere. Ich musste da ein bisschen vorsichtig sein. Und zwar steht im TSG so ein ganz absurder Absatz drin. Da kommen wir jetzt auf das Elternschaftsthema.
Okay.
Und zwar, dass wenn du so ein TSG-Verfahren durchläufst und du kriegst dann ein Kind oder nimmst es als deines an oder adoptierst es oder sowas, dann wird einfach diese Änderung, die du gemacht hast, rückgängig gemacht.
Was?
Es gibt einen Zeitrahmen von 9 oder 10 Monaten, in dem es sozusagen okay ist, wenn man da irgendwie, ne? Aber es steht da halt astrein drin, musst du dir mal anschauen, dass wenn ich jetzt noch ein Kind bekommen würde oder adoptieren oder irgendwas, dann würde das Verfahren rückgängig gemacht.
Warum?
Weil die Vorstellung damals in den 80er Jahren eine war, dass Transpersonen sterilisiert werden müssen, bevor sie eine Namens- und Personenstandsänderung machen dürfen. Das ist etwas, was vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde, weil es natürlich massiv in die körperliche Unversehrtheit eingreift und eben auch überhaupt sagt, so okay, Transpersonen dürfen nicht Eltern sein oder wenn, dann müssen sie das mit dem Elternsein irgendwie vorher gemacht haben, bevor sie da irgendeine Änderung durchführen lassen. Aber die Vorstellung war so ein, naja, wenn du noch mit der intimen Anatomie, die du irgendwie hast, ein Kind zeugst oder austrägst, dann kannst du ja nicht richtig trans sein, weil die Vorstellung dieser Cis-Personen, die diese Gesetze gemacht haben, damals war, du musst deinen Körper ja total ablehnen. Das ist eine Vorstellung von Trans, die es noch immer noch gibt und die halt sehr tief irgendwie drinsteckt, ja, dass man irgendwie diese schrecklichen Begriffe hört von im falschen Körper geboren oder sowas. Ja, also manche Transpersonen beschreiben ihr eigenes Empfinden so, aber lange nicht alle und ich selber halt auch überhaupt nicht. Aber genau, die grundsätzliche Vorstellung, dass du irgendwie insbesondere deine intime Anatomie verändern möchtest, auf jeden Fall, wenn du trans bist, die steckt da halt total hinter und der Gesetzgeber hat damals gesagt, naja, das ist ja so, dass das alle Transpersonen so bestimmt so wollen. Das heißt, wenn du deine intime Anatomie noch dafür benutzt, nach diesem Verfahren, deswegen auch die 9 bis 10 Monate, ja, sozusagen ab dem Zeitpunkt, wo das amtlich ist, sollst du halt nicht mehr irgendwie vögeln und ein Kind kriegen, so um es mal ganz konkret zu sagen. Wenn du es trotzdem machst, dann sagen die, nee, Moment, du hast uns vorher erzählt, du wärst trans, das kann ja jetzt nicht mehr sein, weil ne, das gehört dann ja nicht dazu. Und dass Transpersonen natürlich, ganz egal, welche Körper sie haben und ob sie die in irgendeiner Form verändern möchten, miteinander Sex haben und miteinander Kinder kriegen können, das wurde einfach nicht anerkannt. Mhm. Und das ist jetzt erst seit relativ kurzer Zeit, dass das eben vom Bundesverfassungsgericht überhaupt gekippt wurde. Mhm. Wäre ich 10 Jahre früher in dieser Situation gewesen, kann es halt sein, dass ich entweder keine Namens- und Personenstandsänderung hätte machen können oder dass ich gesagt hätte, boah, das ist mir so wichtig, ja gut, dann kriege ich halt keine, dann habe ich halt keine Familie. Mhm. Das ist so krass, wie vielen Menschen da wirklich die Möglichkeit auf Familie genommen wurde. Das finde ich, also da könnte ich heulen drüber. Das ist super heftig. Das ist eine astreine Menschenrechtsverletzung, denke ich. Also, dass du sterilisiert werden musst, dass du zeugungsunfähig sein musst, das wurde gekippt vom Bundesverfassungsgericht. Aber wie das so ist, es wird nie ein ganzes Gesetz gekippt, sondern immer so ein Absatz. Mhm. Gegen diesen Teil, dass nach so und so vielen Monaten, wenn du dann noch ein Kind kriegst, dass es dann rückgängig gemacht wird, da hat halt noch niemand bis zum Bundesverfassungsgericht hoch, soweit ich weiß, darüber geklagt, zumindest nicht erfolgreich. Das heißt, der ist auch nicht gekippt worden, obwohl die gleiche Idee dahinter steht. Ja, das macht im Gesetz ja überhaupt nur Sinn, wenn du diesen Sterilisationsteil auch drin hast. Mhm. Und der gilt entsprechend weiterhin. Genauso bei, im TSG steht halt auch drin, dass in der Geburtsurkunde deines Kindes in jedem Fall dein alter Name und dein altes Geschlecht eingetragen wird. Also, dass Transfrauen als Vater gelten, was total absurd ist. Also ich bin mal mit der Geburtsurkunde meines Kindes dann halt auch zum Bürgerbüro gegangen wegen irgendeiner Sache, wo man die Geburtsurkunde brauchte. Und dann waren die halt auch total verwirrt. Sie sind diese Person, aber da steht doch Vater, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Sie sind doch offensichtlich eine Frau. Das heißt, eigentlich sind sie die Mutter und da gibt es halt eine andere Mutter. Für die war das nicht kompliziert und ich wohne jetzt nicht in der progressivsten Stadt in Deutschland oder sowas. Für die war das total klar und sie fanden das total absurd und ich finde es auch absurd, dass ich rechtlich als Vater dieses Kindes gelte. Und das auf diesem Dokument so drin ist. Mhm. Begründet wird das mit, das Kind muss ja die Möglichkeit haben, mit der eigenen Geburtsurkunde, das ist ja ein Dokument für das Kind, dass es nicht diskriminiert werden kann, weil es irgendwie preisgeben muss, dass die Eltern trans sind. Oder dass ein Elternteil trans ist. Sonst würde ja irgendwie auf der Geburtsurkunde stehen, du hast 2 Mütter und dann könnte das Kind ja deswegen diskriminiert werden. Ah. Das ist die Logik, die auch in aktuellen Gerichtsbeschlüssen dazu leider drinsteckt. Mhm. Und ich finde es fürchterlich und ich finde es vor allem absurd, weil die Geburtsurkunde meinem Empfinden nach jetzt als Mutter sehr häufig benutzt werden muss, während das Kind noch nicht volljährig ist, während die Eltern eigentlich diese Geburtsurkunde verwenden müssen. Meine Geburtsurkunde jetzt zu verwenden als erwachsene Person, die brauche ich dann nie. Mhm. Die brauche ich einfach für kaum etwas. Ja. Aber anders ist es, wenn ich irgendwelche Dokumente beantragen will. Und da gibt es jedes Mal diese Verwirrung. Mhm. Wenn ich in irgendein anderes Land reisen möchte und vielleicht irgendwie einen Beleg dabei haben möchte, dass dieses Kind, mit dem ich reise, tatsächlich mein Kind ist, wie mache ich das? Ja. Da steht dann eine andere Person drin, eine andere Person als ich. Und ich sage trotzdem, ja, ich bin aber auch eine der Mütter und muss dann vielleicht noch den Gerichtsbeschluss über meine Namens- und Personenstandsänderung irgendwie mitschleppen und den vielleicht übersetzen. Es wird einfach unglaublich schwer gemacht, Trans-Elternteil die Dinge zu machen, die vollkommen lebenspraktisch notwendig sind, wenn du ein verdammtes Kind hast.
Stichwort Mutterschaft. Mhm. Du bist ja Mutter.
Ja.
Dein Kind ist noch ganz klein.
Ja, genau, 17 Monate.
Wie ist deine Familie denn überhaupt entstanden? Wie ist dein Kind entstanden?
Ja, ich sag mal auf natürlichem Wege. das ist auch an sich schon eine, glaube ich, ungewöhnliche Art der Elternschaft, wie wir dazu gekommen sind. Und zwar war es so, dass ich immer einen relativ starken Kinderwunsch hatte, aber lange in einer Lebenssituation war mit Studium und so weiter, wo ich mir das nicht so gut vorstellen konnte. Und ich habe während meiner Studienzeit eine liebe Freundin gehabt, die Anna. Die habe ich auch kennengelernt in einem Kontext, wo sie gerade frisch Mutter geworden war. Mhm. Und eben, ich mit ihr Zeit verbracht habe, es viel um ihre Familie ging mit einem kleinen Kind, das Zauberrose genannt werden möchte. Mhm. Also es ist nicht nur auf meinem Blog so, sondern es ist auch tatsächlich der Name, den wir so im Alltag für sie verwenden.
Mhm. Ganz kurz, dein Blog, du hast einen Blog. Wir haben bis jetzt noch gar nicht darüber geredet.
Stimmt,
ne?
Ja, richtig.
Genau, du schreibst einen Blog, wie heißt der?
Der heißt vielgeliebt.net. Und ja, genau, da geht es so um meine Familie.
Verlinken wir auch gerne im Anschluss in den Shownotes, sodass alle, die interessiert sind, da auch gerne nochmal nachlesen können. Genau, Zauberrose.
Genau, Zauberrose, die habe ich so kennengelernt und ich habe Anna, die damals noch in der Beziehung zu Zauberroses Papa war, kennengelernt und wir waren gut befreundet, wir haben viel miteinander geredet. Ich glaube, für sie war ich auch irgendwie einfach so eine Bezugsperson, mit der sie über ihre Beziehung viel reden konnte, die damals von diesem nicht geplanten Kind belastet war, auch mit der Zeit in die Brüche gegangen ist. Ja, das ist halt für irgendwie zwei junge Menschen, die gerade so von zu Hause ausgezogen sind vielleicht und dann plötzlich zusammenwohnen und zusammen ein Kind haben, das ist halt auch einfach keine einfache Situation. Mhm. Ich habe eine Weile dann nach deren Trennung eine Beziehung mit Anna angefangen. Die lief ungefähr, glaube ich, ein Jahr lang. Dann haben wir uns wieder getrennt, weil das nicht so auf der Ebene für uns funktioniert hat. Und sind irgendwie wieder zu diesem, ja, okay, lass uns einfach Freunde sein, Ding gekommen. Und das hat für uns auch tatsächlich funktioniert. Also ich habe mir damals irgendwie, glaube ich, 3 Monate Auszeit genommen, um das so emotional zu verarbeiten. Aber das war für mich total okay. Danach hatte ich das Gefühl, wir haben nach wie vor irgendwie eine gute Ebene miteinander. Und wir passen einfach, also es passt für uns besser, wenn wir irgendwie nicht versuchen, eine romantische Liebesbeziehung zu führen. Mhm. Und das war okay. Und Anna hatte damals, da war, glaube ich, Zauberrose so 3 Jahre alt, war zwischen 2 und 3. Da war sie schon sehr stark, weil sie selber auch aus einer Familie kommt, wo sie 2 Schwestern hat. Ja, sich immer ein Geschwisterkind gewünscht hat für Zauberrose. Sie irgendwie nicht das Familienkonzept im Kopf hatte, oh, ich möchte jetzt irgendwie ein Einzelkind da haben. Ja, und nicht so richtig wusste, okay, wie komme ich jetzt an dieses zweite Kind? Mhm. Während unserer Beziehung hat sie da schon irgendwie ein bisschen mehr in den Ohren gelegen, so nach dem Motto, naja, willst du nicht vielleicht? Und für mich hat sich das da aber tatsächlich, weil das mit der Beziehung eben nicht so gut funktioniert hat, irgendwie nicht gut angefühlt. Mhm. Und tatsächlich nach dieser Trennung, nachdem dann noch so ein halbes Jahr vergangen war, bin ich auf sie zugekommen und habe gesagt, hey Anna, du bist eine coole Mutter und wir könnten uns doch mal darüber unterhalten, ob wir jetzt eine gemeinsame Elternschaft verwirklichen wollen. Und wie das aussehen könnte.
Wow. Und was hat sie gesagt? Ich meine, das ist dann ja, das muss sich ja komisch anfühlen, wenn ihr zusammen wart und du damals kein Kind wolltest, aber nach der Trennung wolltest du dann eins.
Ich glaube, für sie war das cool so. Also sie war damals auch ja, sozusagen bereit, ach ja, du musst ja auch gar nicht so viel mit dem Kind zu tun haben oder irgendwas. Mhm. Und für mich hat das aber nicht gepasst, irgendwie zu wissen, da ist ein Mensch, mit dem ich irgendwie was zu tun habe, den möchte ich nicht einfach so, weiß ich nicht, da möchte ich auch tatsächlich Verantwortung für tragen und damals war ich dazu nicht bereit. Mhm. Und es hat eben für mich Zeit gebraucht, mich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, auch mit der konkreten Option. Das ist halt relativ krass, wenn du zum ersten Mal im Leben merkst, okay, jetzt gerade ist die Option da, dass du ein Kind haben könntest. Wow, alles klar, mal drüber nachdenken, aber ich brauche für sowas halt auch einfach Zeit, um mir da irgendwie bewusst zu werden, was ich da möchte. Und für Anna war das, glaube ich, erst überraschend, dass ich jetzt doch sage, ja. Und sie fand es auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass wir uns genau darüber unterhalten, wie wir uns diese Elternschaft dann gemeinsam vorstellen. Mhm. Also wir haben uns dann einige Male getroffen und auch irgendwie schriftlich lange Mails irgendwie hin und her geschrieben, wo es darum ging, okay, wie stellen wir uns das denn vor? Mhm. Sind wir da wirklich, haben wir da eine ähnliche Vorstellung, wie wir das machen wollen? Nach einigen Monaten war es dann irgendwie im Herbst 2016 soweit und dann ist im August 2017 eben unser Löwenkind auf die Welt gekommen. Mm. Und es war sehr schön.
Darf ich eine extrem intime Frage stellen?
Ja, probier mal, sonst sage ich einfach, dass
okay, sonst sagst du einfach schon. Du sagst, dein Kind ist auf natürlichem Wege entstanden.
Ja.
Das heißt, du hast, ihr habt ja das Kind zusammen gezeugt.
Ja.
Hattet ihr Sex, obwohl ihr nicht mehr zusammen wart?
Total.
Ja, total.
Ja. Ich weiß, das ist bestimmt, ich weiß nicht, ob sich das für irgendwie streng orthodoxe oder katholische Leute so anfühlt, irgendwie mit diesem, wir haben nur Sex, um ein Kind zu zeugen und für alles andere nicht, keine Ahnung. Aber wir hatten tatsächlich nur Sex, um dieses Kind zu zeugen. Okay. Es war durchaus nett. Also es hat so ein paar Dynamiken aus unserem vorherigen Sexleben in der Beziehung rausgenommen, dass da Sachen weniger komisch waren tatsächlich. Und es war irgendwie klar, okay, wir machen das irgendwie aus diesem Grund, wir haben auch ein bisschen Spaß dabei. Das war jetzt nicht irgendwie eine krasse Überwindung für uns an der Stelle. Ja, das ging ganz gut.
Ja.
Aber seitdem haben wir auch im Wesentlichen, seit das geklappt hat, im Wesentlichen keinen Sex mehr gehabt.
Okay.
Das ist auch okay. Also
ich frage einfach deswegen, weil ich auch dieses Prinzip Sex mit der Ex oder mit dem Ex, wenn man nicht mehr zusammen ist, das ist für mich ganz, ganz schwierig. Also gerade, wenn man dann noch so befreundet ist, weißt du? Weil dann hätte ich persönlich ja immer die Frage im Kopf, läuft da jetzt wieder was? Weißt du?
Das haben wir vorher sehr deutlich geklärt, dass da nicht wieder irgendwas läuft. Und dass wir das eben, was wir herausgefunden haben für uns, ist, dass diese Überlegung von Elternschaft ohne romantische Beziehung vielleicht eine ganz gute Idee sein kann. Das wird ja im Allgemeinen zusammengedacht.
Ja, ja.
Aber wenn du bereits klar hast, dass in Fällen, wo, ja, weiß ich nicht, irgendwelche romantischen Gefühle nicht mehr so da sind, dass deine Elternschaft nicht gefährdet, ganz viele monogame Paare miteinander haben dieses Problem, dass gerade wenn dann ein Kind da ist oder vielleicht das zweite oder dritte Kind da ist, nochmal besonders, dass sie dann füreinander nicht mehr besonders viel Zeit finden für diese Beziehung, für diese Liebesbeziehung und dass ihnen dann richtig was fehlt. Wir haben das gewissermaßen vorher abgehandelt, könnte man sagen, aber dadurch auch einen Stresspunkt rausgenommen. Also wir wissen einfach sehr, auch durch unsere vorherige und seitdem wieder bestehende langjährige Freundinnenschaft, dass wir gut, ein Team sein können, könnte man sagen, dass wir, und dafür haben wir uns halt eben auch sozusagen das Versprechen gegeben, hey, wir wollen das mit den Kindern gemeinsam durchziehen, oder mit dem Kind in diesem Fall. Wir wollen diese Elternschaft gemeinsam durchziehen und vertrauen uns da, dass wir das miteinander gut machen, vollkommen unabhängig davon, ob wir uns jetzt irgendwie romantisch zueinander hingezogen fühlen oder nicht. Und ich finde das sehr gut. Mir hat das viel an Ängsten genommen, weil ich eben nicht wie andere Leute Angst haben muss in dem Moment, wo eine meiner romantischen Beziehungen nicht mehr so gut läuft, dass hinterher meine Verantwortung für die Kinder davon negativ beeinträchtigt ist. Ich komme nie in die Situation, mit einer Partnerperson länger zusammen zu bleiben, nur für die Kinder.
Ja.
Jetzt ist es so, dass ich in einer polyamoren Konstellation lebe. Mhm. Polyamorie bedeutet viel Liebe, könnte man sagen. Ich finde die Liebe gar nicht so sehr dieses zentrale Element, sondern es geht einfach darum, dass ich den Begriff beschreiben würde als polyamore Menschen haben die Offenheit dafür, mit mehr als einer Person gleichzeitig eine Beziehung zu führen, in vollem Wissen und Einverständnis aller Beteiligten. Also es ist nicht zwei oder mehr Leute miteinander betrügen oder sowas, das würde ich nicht als Polyamor bezeichnen. Also in dem Moment, wo irgendjemand nicht Bescheid weiß darüber, was oder irgendwelche Absprachen gebrochen werden, die implizit oder explizit einfach da sind, würde ich das nicht mehr so bezeichnen. Manche nennen es auch Ethical Non-Monogamy, also irgendwie ein nicht monogamer Ansatz, der irgendwie vom Grundsatz her so eine Ethik hat, also so eine Rücksichtnahme darauf, dass Leute halt nicht verarscht werden, Leute nicht, Absprachen nicht gebrochen werden und sowas. Und polyamores Leben habe ich seit knapp 10 Jahren. Mhm. Damals war das alles noch sehr konfus. Ich bin da mehr oder weniger reingeschlittert, aber aus irgendwie so einer Dreieckskonstellation, die wir sozusagen dadurch aufgelöst haben, anders als in vielen romantischen Filmen, dass wir halt gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt halt so eine Mehrfachbeziehung daraus. Mhm. Und damals wussten wir noch überhaupt nicht so richtig, was wir tun. Es lief auch nicht unbedingt gut, sondern hatte auch viel Raum für Tränen. War erstmal so etwas, wo wir das selber gut lernen mussten. Ich jedenfalls. Ja, aber ich habe das Gefühl, seit ungefähr 5 Jahren oder 5, 6 Jahren relativ stabil darin zu leben, besser gelernt zu haben, wie man solche Beziehungen vernünftig führt, wie man mit Themen wie Eifersucht oder sowas umgeht. Da ich solche Beziehungen lebe, habe ich auch seit jetzt knapp 10 Jahren, bin ich eben in entsprechenden Gedanken drin und habe auch wegen meines starken Kinderwunsches mich dann relativ lange schon damit beschäftigt, wie könnte denn Familie in einem solchen Kontext aussehen. Aber ich hatte nie so die wirkliche Gelegenheit bis jetzt zu Anna, das in die Tat umzusetzen. Das wird auch von sehr vielen Leuten als ein sehr kompliziertes Thema gesehen, weil Familie so Bindung braucht für die Kinder, an nicht irgendwie ein dauernd wechselhaftes Modell sein sollte, wo irgendwie die Bezugspersonen der Kinder sich am laufenden Band alle paar Monate irgendwie durchwechseln. Aber das ist halt auch nicht die Art von Polyamorie, die ich lebe, sondern ich befinde mich in ja, mehreren Langzeitbeziehungen, von denen, glaube ich, keine kürzer als knapp 4 Jahre ist jetzt gerade im Moment. Ja, und in dieser Konstellation war eben auch dieser Kinderwunsch ein Thema und war eben auch ein Thema, das habe ich mit den anderen durchaus so besprochen und ihnen gesagt, hey, ich hätte so Lust mit Anna da ein Kind zu haben und wie steht ihr denn eigentlich dazu? Das war mir auch wichtig, das wäre jetzt vielleicht nichts gewesen, wenn da irgendwie jemand sehr negativ drauf reagiert hätte, ja, das nicht zu tun, aber mein Verständnis von Polyamorie ist schon so ein, ich rede da mit den einen Partnerpersonen darüber, was irgendwie mit anderen Menschen oder anderen Partnerpersonen passiert in meinem Leben. Oder halt im Falle von Anna irgendwie nicht Partnerpersonen, aber halt einfach Leuten, die mir in meinem Leben sehr wichtig sind. Ja, und da gab es auch ganz verschiedene Reaktionen darauf. Eine Reaktion war irgendwie, fand ich ganz toll, von meiner langjährigsten Partnerin Thea, die mit der bin ich seit 6 Jahren zusammen und die hat sich sehr erleichtert gefühlt.
Mhm. Weil Thea befürchtet hatte, dass sie eventuell
es war kein
dein Kind austragen muss.
Das war nie ein Müssen. Es war mehr so ein, wir haben darüber natürlich geredet. Und in dem Moment, glaube ich, wo ich das sagte, so hey, ich mache das irgendwie, ich würde das mit wem anders machen. Sie, und ihre Erleichterung, die sie da gespürt hat, hat sie, glaube ich, für sich erst herausgefunden, okay, ich möchte das tatsächlich nicht selber mit meinem Körper machen. Ich möchte selber nicht so eine elternschaftliche Verantwortung haben. Vorher ist es ja diffus. Wenn du nicht direkt dem ausgesetzt bist, dann bleibt es vielleicht als so eine Option, so ja, irgendwann mal in der Zukunft, so in 5 Jahren können wir ja mal schauen. Das war ihr Stand lange Zeit so gewesen, so ja, irgendwann in der Zukunft können wir mal schauen. Ich weiß nicht, ob ja oder nein. Aber in dem Moment hat sie das sehr, denke ich, für sich festgestellt und über die Zeit dann, dieser Schwangerschaft dann so, cool, ja, ich möchte das gar nicht. Ich bin sehr okay damit, selbst kinderlos zu bleiben oder vielleicht eine coole Tante zu sein für dieses Kind in irgendeiner Form. Das fand ich cool. Wir haben das dann eben, also ich habe das mit verschiedenen Personen besprochen. Und eine von denen, das ist Johanna oder Jo, ich sage einfach Jo, für die, die hat ab Ende 2016 mit mir zusammengewohnt in einer WG. Und ja, hat sich halt sehr stark die Frage gestellt, auch dadurch, dass sie selber eine enge Verbindung zu Anna hatte und auch weiterhin hat. Wie stehe ich denn eigentlich zu diesem Kind? Was möchte ich an der Stelle irgendwie sein? Wie möchte ich mich da positionieren? Offensichtlich wird dieses Kind hier in dieser Wohnung oder wenn sie umzieht und ich mitziehe bei Maya in der Wohnung, irgendwie aufwachsen. Und es wird für Anna, mit der ich Zeit verbringe, auch ein Thema sein. Wie stehe ich denn eigentlich dazu? Wie stehe ich zur Elternschaft? Und sie hat dann für sich das so, hat das halt auch mit uns besprochen und es ist auch ein schwieriges Thema, finde ich. Also da war sie auch nicht von Anfang an irgendwie sicher dabei. Und Anna und ich haben eine gewisse Offenheit einfach gezeigt, so nach dem Motto, ja, dann probier es doch einfach aus. Also guck doch mal, was sich für dich gut anfühlt, ohne dass du jetzt sagen musst von Anfang an, oh, ich bin dabei. So ist es nicht abgelaufen, sondern es war so ein, guck doch mal, was sich für dich gut anfühlt. Und ja, dann ist sie halt mit zum Geburtsvorbereitungskurs gekommen, was durchaus sehr witzig war, wenn man da plötzlich zu dritt ist. Wir haben sie eben auch in die Geburtsplanung, was eine Hausgeburt war, ja, mit einbezogen. Und sie hat da selber, ja, mit organisiert dann. Sie ist so ein Organisationstalent und hat sich damit befasst. Und nachdem das Löwenkind auf der Welt war, hat sie sich so gefragt, ja, okay, wie viel Verantwortung möchte ich denn jetzt tatsächlich da übernehmen an der Stelle? Und ja, wie gesagt, von Anna und mir war da so eine Offenheit da von, probier aus, was sich für dich gut anfühlt. Wir sind froh, wenn es weitere Personen gibt, die diese Verantwortung irgendwie mit annehmen möchten. Es ist total klar, dass wir schon allein auf dem Papier, aber auch von unserem Verantwortungsgefühl immer dahinter stehen werden. Das heißt, selbst wenn du irgendwie merkst, dass du nicht mehr kannst oder sowas, wird nichts Schlimmes passieren. Wir sind da. Und
da
ich glaube,
das Kind quasi nicht elternlos da, so
genau.
Ganz grob gesagt.
Ja, und für Jo war es aber auch so ein, ich möchte tatsächlich eigene Verantwortung für das Kind übernehmen. Also ich möchte nicht, während das bei euch rumhängt, die machen ja auch nicht viel in den ersten Monaten, ich möchte nicht einfach nur mit dabei sein, sondern selber eine Stunde am Tag mal die Verantwortung für dieses Kind übernehmen. Und dann seid ihr fein raus und könnt, weiß ich nicht, mal irgendwas anderes machen. Ja, dann war das sozusagen ihr Anspruch an sich selbst, den sie formuliert hatte. Und es war dann aber schnell mehr als eine Stunde. Und sie ist dann da langsam reingewachsen und konnte so ja, ihre eigene Mutterschaft entwickeln. Und nach einiger Zeit, nach einigen Monaten, war relativ klar, dass sie ja da reingewachsen war und genauso vollwertig Mutter dieses Kindes ist, wie wir auch, zumindest nach unserem Verständnis, dass ja. der Gesetzgeber das irgendwie anders sehen mag, das steht nochmal auf einem anderen Blatt.
Das heißt, de facto hat dein Kind drei Mütter.
Ja.
Und es klappt gut.
Ja, das klappt ziemlich gut. Wir merken das immer wieder, dass es sehr schön ist, dass ein Kind mehr als zwei nahe Bezugspersonen hat, die in elternschaftlicher Verantwortung, also sich wirklich um das Kind kümmern. Mhm. Natürlich gibt es das in anderen Familien auch, dass irgendwie vielleicht Oma und Opa um die Ecke wohnen oder im gleichen Haus. Das ist, denke ich, auch so ein Modell, wo es sowas Vergleichbares vielleicht gibt. Also vergleichbar in dem Sinne, dass ja mehrere, einfach noch mehr als zwei erwachsene Personen da sind, die so eine Verantwortung tragen. Mhm. Aber sehr viele Familien haben dieses Glück nicht. Und ich sehe es wirklich als ein totales Glück. Also sehr viele Familien sind zu zweit und kümmern sich da um eins oder mehrere Kinder. Mhm. Ich finde das krass. Wir reden oft in der Öffentlichkeit über, wie krass das für Alleinerziehende ist. Und ja, das ist nochmal eine Ecke krasser. Mhm. Aber ich finde es schon alleine so zu zweit Eltern sein ziemlich krass. Und auch wenn ich anderen Eltern begegne, mit ihnen rede, wie krass eingebunden die sind und wie wenig anderes außerhalb von Job und Kindern sie noch machen können in ihrem Leben, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich krass und kann sehr gut verstehen, dass immer weniger Leute Lust dazu haben in unserer Welt, mit diesem konkreten Modell Kinder in die Welt zu setzen. Ja. Also das ist für mich kein Zufall, dass unter diesen Bedingungen immer weniger Leute dazu sich in der Lage fühlen, auch überhaupt.
Ein wahnsinniger Akt, das merke ich bei uns ja auch. Also
ja.
mein Mann und ich haben eine Tochter und alleine da wirklich auch mal ein Privatleben zu haben und Freizeit zu haben
ja,
und
ist Zeit so für einfach.
Uns zu haben, ist halt unglaublich schwierig.
Ja, das hat halt sehr viel damit zu tun, dass in einer emanzipierten Welt insbesondere Frauen nicht länger bereit sind, sich so verarschen zu lassen
ja,
und diesen Mist mitzumachen und sich in diese Rolle drängen zu lassen. Und für uns drei Frauen ist es ne, total cool, dass wir ja so wirklich ein Team sind, wo man nicht nur zu zweit ist und ja, wo wir das miteinander machen können und uns gegenseitig noch außerhalb der Zeit mit Kindern ermöglichen können, irgendwie was anderes vom Leben zu haben. Gerade in unseren Partnerschaften, also ich habe seitdem dieses Kind auf der Welt ist jetzt, und das hat nicht meine anderen Partnerschaften total erschüttert, es hat mich etwas weniger mobil gemacht, was irgendwie meine Fernbeziehungen angeht, aber das ist kein fundamentales Problem und es hat sicherlich etwas verändert in der Art und Weise, wie dann, wenn mich Partnerpersonen zu Hause besuchen, wie diese Zeit dann aussieht, weil eben da auch Zeit ist, die gemeinsam mit Kind verbracht wird. Aber das ist eben auch Teil meines Lebens und das ist etwas, was die auch gerne mitbekommen, habe ich den Eindruck.
Darf ich fragen, mit wie vielen Personen du zurzeit zusammen bist?
Neben diesen dreien ist natürlich die Frage, was heißt Beziehung? Das haben wir auch vorher abgemacht, keine romantische Liebesbeziehung. Aber ich habe zu ihr eine sehr enge elternschaftliche Beziehung. Mhm. Wir sehen uns im Alltag viel, verbringen auch außerhalb jetzt von elternschaftlichen Aktivitäten Zeit miteinander. Mhm. Dann ist dann irgendwie so die Frage, die meisten romantischen Zweierbeziehungen sind wahrscheinlich so von der Nähe, die ich einfach über dieses Elternschaftsthema irgendwie mit Anna habe, vielleicht nicht mal so eng wie das, was wir da irgendwie haben. Habe ich jetzt mit Anna eine Beziehung? Ich weiß es nicht so richtig, wie man das bezeichnen sollte oder kann. Aber ich würde sagen, wenn es wirklich so um diese romantischen Beziehungen geht, dann sind das die drei genannten Personen.
Mm. Und du hast von einer Fernbeziehung gesprochen. Spielt das damit rein, oder?
Genau, also Thea ist eine Fernbeziehung.
Ja.
Und ja, Kitten ist auch eine Fernbeziehung, aber ein bisschen näher dran.
Mm.
Und ja, Jo wohnt halt mit mir zusammen.
Wie organisiert ihr euch? Also ich meine, wenn du so eine ganz klassische, monogame, auch noch eine Elternschaft hast, und da haben zwei Personen ein Kind zusammen, wohnen wahrscheinlich auch noch zusammen, dann ist das alleine schon, was zum Beispiel die Kinderbetreuung betrifft oder Kinderbespaßung oder Ausflüge oder was auch immer, dann doch relativ unkompliziert zu organisieren. Wie organisiert ihr euch, sodass ihr möglichst wenig Umstände habt, einfach was so Dinge betrifft, wie eine Person kümmert sich jetzt einen halben Tag ums Kind, die anderen beiden haben Freizeit, können was zusammen machen, dann kommt noch eine dritte Person, möchte das Kind vielleicht auch nochmal sehen. Wie macht ihr das, sodass alle möglichst gut gelaunt und effizient dabei sind und dass alle das Gefühl haben, nicht irgendwie lange aufeinander warten zu müssen in so einer Familienkonstellation?
Also es gibt da mehrere Sachen. Wir haben ganz am Anfang, wo das Löwenkind auf der Welt war, irgendwie jede Woche neu besprochen, okay, wie sieht es jetzt aus mit irgendwie Betreuungszeiten? Mhm. Also Betreuungszeiten im Sinne von, wer trägt gerade die Hauptverantwortung? Mhm. Dann haben wir festgestellt, dass das sehr, sehr viel Organisationsaufwand ist, jedes Mal auf alles irgendwie einzugehen und dann, oh, ich würde gerne diesen Termin noch planen oder ich möchte da und da, zum Arzt. Und wir haben dann angefangen, einfach einen festen wöchentlichen Plan zu haben. Also, dass wir jede Woche eben die gleichen Zeiten dort drin haben und eben eine klare Aufteilung haben, dass es irgendwie 2-3 Mal am Tag so einen Verantwortungswechsel gibt, dass klar ist, in welcher Nacht schläft das Kind bei wem. Dieser Plan wurde halt auch immer wieder angepasst, als ich nach meinem Jahr Elternzeit wieder angefangen habe zu arbeiten, Vollzeit, mussten wir natürlich viel dabei umstellen und ja, da irgendwie neue Regelungen finden. Ja, da haben wir sehr bedürfnisorientiert versucht zu arbeiten, also so zu fragen, hey, was ist das, was du so neben irgendwie dem Kind so in deinem Leben haben möchtest? Mhm. Dann sagt Anna, oh, ich möchte gerne mit meinem Freund Jonathan irgendwie einen Abend haben, wo irgendwie klar ist, dass ich beide Kinder möglichst nicht habe und das ist entsprechend ein sehr komplexes System. Also das ist auch definitiv einer der Nachteile unserer Konstellation. Wir müssen da viel mehr drüber reden und miteinander abstimmen. Aber ich denke, wir sind bei einem System, wo das einigermaßen funktioniert für den Moment und wo wir auch ganz geübt da drin sind, das neu anzupassen, wenn wir ja da irgendwelche neuen, wenn sich was Neues ergibt oder wir was Neues bauen wollen.
Du hast gesagt, das Löwenkind ist jetzt 17 Monate.
Ja.
Spricht es schon so einige Wörter, so die wichtigsten? Mama zum Beispiel?
Also, das Löwenkind kann bisher die Wörter heiß.
Heiß.
Das ist ja ganz wichtig, wenn irgendwie eine Tasse heiß ist, wenn man das dann sagt. Oder eine Kerze jetzt in der Adventszeit.
Ja.
Genau.
Ja.
Das Wort Nein, das finde ich sehr schön, dass es das schon kann und auch sehr energisch mit so einem Kopfschütteln. Am Anfang war es manchmal, hatten wir den Eindruck, dass es auch eher so aus so einem Spaß daran war und gar nicht unbedingt Nein hieß. Aber inzwischen habe ich den Eindruck, es ist stärker so etwas.
Mhm.
Es gibt eine Form des Namens von Zauberrose, der irgendwie, wo wir den Eindruck haben, okay, dieses Wort bedeutet diesen Namen, auch wenn es nicht so klar phonetisch das ergibt. Ja, und es gibt irgendwie so ein Mama, aber das ist nicht ein spezifisches auf uns gerichtetes.
Mhm.
So bedeutet einfach, ich hätte gerne Hilfe oder Aufmerksamkeit.
Ja. Yeah.
Ja, was natürlich total viel Sinn macht, dass es ein solches Wort gibt.
Klar, das Kind spricht euch noch nicht individuell an, unterschiedlich. Oder doch auf seine eigene Weise?
Auf die eigene Weise. Ich glaube schon, dass manchmal, das ist noch nicht sehr, sehr fest, aber es gibt schon, wir benutzen füreinander eben auch einfach unsere Vornamen. Und ja, es gibt da sehr deutliche oder mehr oder weniger deutliche Worte, die sich auf die einzelnen Personen beziehen, genauso wie halt auf Zauberrose. Aber ich habe den Eindruck, dass bei Zauberrose ist das irgendwie, ist das Wort klarer und bei uns anderen nicht ganz so. Dazu kommt natürlich auch die Schwierigkeit, Maya ist sehr nah an Mama dran. Also,
das stimmt.
Da bin ich nicht immer so sicher, was von beiden jetzt
gemeint
gemeint ist. Ja. Genau. Anna ist auch nah an Mama dran. Also, das macht es ein bisschen schwierig an der Stelle, das genau zu unterscheiden.
Ja.
Ich habe schon den Eindruck, dass es auch manchmal etwas in die Richtung gibt von Jo, aber das ist ein bisschen unscharf noch.
Ja.
Also so ein ganz genaues, deutliches Ansprechen von uns Einzelnen findet da nicht statt.
Es ist ja bei Kindern manchmal so, dass sie, je nachdem in welcher Entwicklungsphase sie sind, ja auch ganz bestimmte Präferenzen haben, von welcher Bezugsperson sie sich zum Beispiel ins Bett bringen lassen wollen. Ich kenne Kinder, die haben eine Phase, dass wenn sie zum Beispiel eine sehr gute Bindung zu auch ihren Großeltern haben, dass sie irgendwann auch zeitweise, weiß ich nicht, viel lieber Zeit mit Oma oder Opa verbringen wollen
als
mit den Eltern. Oder bei uns, also jetzt konkret bei meiner Familie, ist es so, dass meine Tochter zum Beispiel viel, viel, viel lieber von ihrem Papa zu Bett gebracht werden will als von mir und sich auch wirklich mit Händen und Füßen wehrt, wenn ich auch nur Anstalten mache, sie ins Bett zu bringen. Äußert euer Kind da auch schon gewisse Präferenzen? Gab es in dessen Entwicklung schon irgendwie was, wo es gesagt hat, nee, für diese ganz bestimmte eine Sache möchte ich jetzt gerade immer nur diese Person haben?
Nee, in der Form gibt es das nicht. Also es gibt Situationen im Alltag, wo einfach dadurch, in welche Richtung gerade die Arme ausgestreckt werden, irgendwie klar signalisiert ist, okay, ich will jetzt gerade bei dir auf den Arm. Und ich habe auch den Eindruck, dass es zeitweise sich mal wechselt, bei wem das etwas mehr passiert als bei den anderen. Aber dass jetzt irgendjemand komplett ignoriert würde, das passiert bisher nicht.
Okay.
Es ist auch nicht so, dass es jetzt bestimmte Aktivitäten gäbe, wie dieses ins Bett bringen. Da haben wir halt auch einfach einen fixen Plan. Da hat irgendwie das Löwenkind nicht so richtig viel eine Wahl dabei oder Mitspracherecht, genau.
Ja.
Braucht es aber auch nicht. Wenn sich das ergeben würde, würden wir dann nochmal miteinander reden müssen. Aber es ist halt tatsächlich so, ein Kind hat immer die Eltern, die es halt hat und muss damit auch so ein bisschen umgehen. Richtig. Wenn für uns das halt nicht funktioniert, gerade weil zum Beispiel Jo und ich wohnen zusammen, eben zeitweise mit dem Löwenkind. Aber Anna wohnt nicht mit uns zusammen, sondern um die Ecke in ihrer eigenen Wohngemeinschaft, die was größer ist. Und wenn es jetzt irgendwie darum ginge, dass das Löwenkind jetzt nur an einer Stelle irgendwie schlafen wollen würde, es wäre zumindest abzuwägen mit unseren eigenen Bedürfnissen und Interessen, ob wir das so wollen. Und ich möchte gerne auch irgendwie mit dem Löwenkind in einem Bett schlafen. Also das fände ich sehr schade, wenn das irgendwie gar nicht mehr der Fall wäre. Und umgekehrt ist es, das wäre noch nicht so ein ganz krasser Grund, das nicht zu machen. Aber wenn irgendwie, weiß ich nicht, wenn es jetzt zum Beispiel immer bei Jo im Bett schlafen wollen würde, aber Jo da das nicht möchte und sagt, nee, ich möchte auch alleine Nächte haben können, ja, dann muss das Kind damit halt auch irgendwie umgehen. Es ist ja nicht so, dass wir zu wenige Bezugspersonen hätten, die das auch leisten könnten. Mhm. Aber genau, bisher so, dass es da Favoriten gibt. Die einzige Ausnahme dabei ist natürlich das Thema Stillen. Da ist irgendwie klar, da sowohl Jo als auch ich selber nicht stillen können, weil, wir hatten halt, wir produzieren halt nicht, wir hatten halt keine Schwangerschaft. Ist es da etwas schwieriger gewesen, an der Stelle die gleiche Form von Interaktion einfach zu haben? Da war es natürlich klar, dass das Löwenkind sich da stärker an Anna orientiert hat. Wir haben das aber versucht, so ein bisschen, trotzdem unsere eigene Do-it-yourself-Variante, könnte man sagen, zu finden, um trotzdem so eine ähnliche Nähe irgendwie dem Kind bieten zu können bei uns. Wir haben das über so ein Brusternährungsset gemacht. Ich weiß nicht, ob du diese Dinger kennst.
Ja, stimmt. Das ist dieser ganz, ganz dünne Schlauch. Ne?
Genau, dieser ganz, ganz dünne Schlauch, den man irgendwie an der Brust so am Nippel anbringen kann, mit irgendwie einem Klebepflaster und durch den, sodass das Kind dann irgendwie an der Brust nuckeln und darüber Milch aufnehmen kann, die man dann halt aus dem Fläschchen hat. Mhm. Haben auch eine ganze Weile abgepumpt und sowas. Tatsächlich hat aber dieses an der Brust nuckeln gar nicht am allerbesten funktioniert, sondern was wir hinterher gemacht haben, ist, diesen Schlauch einfach an unseren kleinen Finger zu kleben und dann so eine Art Fingerfütterung zu machen.
Und das hat besser funktioniert.
Das hat besser funktioniert, insbesondere bei mir, weil ich da in der Hormontherapie halt lange Zeit nicht so weit war, dass irgendwie mein Brustwachstum entsprechend groß war, dass sich das da so gut andocken lässt.
Ja.
Das hat sich inzwischen geändert, was ich sehr schön finde.
Ja.
Also das ist totale Glücksgefühle, die ich dabei habe, dass das Kind da von sich aus einfach so sehr das neu entdeckt hat, entdecken konnte bei mir über die Zeit.
Ja.
Am Fingernuckeln ist halt irgendwie auch eine sehr schöne, nahe Sache. Bei so einer Flasche kriegst du nämlich diese Saugbewegung ja überhaupt gar nicht mit.
Das
ist anders, als wenn du es an deinem eigenen Körper hast. Und so am Finger ist ja auch ein sensibler Haut und da merkst du das durchaus, wenn das Kind da irgendwie nuckelt. Und du kannst das Kind trotzdem an deine Brust nehmen und irgendwie kuscheln. Und das hat für uns sehr gut funktioniert. So kann ich absolut weiterempfehlen, da einfach mal dieses Brusternährungsset als Fingerernährungsset irgendwie zu benutzen.
Ja.
Und darüber genauso eine Nähe herzustellen. Das ist ja auch vielleicht für Leute, die das aus verschiedenen Gründen nicht an ihrer Brust haben wollen, vielleicht eine schöne Option.
Ja.
Also Empfehlung an der
Guter
Stelle.
Tipp. Seid ihr euch immer einig, was die Erziehung betrifft? Oder gibt es Momente, wo ihr vielleicht auch mal aneinander geratet?
Natürlich, total. Ich meine, wir sind ja ganz normale Eltern, wie alle anderen auch. Ich glaube, es gibt sehr wenige oder keine Eltern, bei denen, also wo es tatsächlich so ein Austausch stattfindet. Und da irgendwie man immer einer Meinung wäre. Es gibt Themen, bei denen einzelne von uns irgendwie sagen, okay, also eine von uns irgendwie sagt, okay, mir ist das ein Thema nicht so wichtig, klärt das mal zu zweit. Aber es gibt auch Themen, wo wir das irgendwie zu dritt besprochen haben, wie das jetzt vonstatten gehen soll. Und oft orientiert es sich daran, naja, hat irgendjemand wirklich ein starkes Problem mit irgendeiner bestimmten Sache? Mhm. Weil wir sind grundsätzlich der Überzeugung, dass wir auch verschieden sein dürfen. Also auch dadurch, wir haben ja auch getrennte Haushalte insbesondere, aber auch so, dass die verschiedenen Bezugspersonen dürfen eben auf ihre Art und Weise mit dem Kind umgehen. Und die darf unterschiedlich sein. Das muss nicht alles auf die gleiche Weise passieren. Mhm. Darüber lösen wir das oft, dass wir sagen, okay, ich vertraue dir grundsätzlich, dass du da gute Interessen im Kopf hast und dass du das auf deine Art und Weise gut machst. Mhm. Und nur wenn mal was für mich irgendwie gar nicht geht. Wir hatten da zum Beispiel eine Diskussion über Trinkgefäße, weil eben Anna sehr, sehr stark gegen solche Plastiktrinkgefäße ist.
Okay.
Und wir stattdessen halt irgendwie so Metallflaschen nutzen. Und das war hier halt sehr, sehr wichtig, als Jo mal irgendwie so ein tolles Nuckelgefäß mitgebracht hatte, was aber eben aus Plastik war. Da war sie davon nicht sehr begeistert. Und dann haben wir halt nochmal drüber geredet und es letztlich nicht benutzt. Das ist uns auch wichtig, dass wir uns alle da irgendwie grün sind. Also das wirklich, es mag Stellen geben, da mögen wir vielleicht auch diese Gründe nicht ganz verstehen oder sowas. Aber wenn irgendeine bestimmte Sache gerade für irgendjemand von uns überhaupt nicht geht, da eigene Ängste, Sorgen oder sowas dabei sind, dann können wir eben da miteinander drüber reden. Mhm. Genau. Und wir reden viel miteinander. Also wir haben neben unserem Wochenplan halt einmal die Woche einen Familienabend, bei dem wir ja nett was zusammen kochen, aber dann auch sehr strukturiert miteinander reden oder mehr oder weniger strukturiert. Da haben wir besonders ein Format, das wir Trigespräch nennen, wo wir abwechselnd uns Zeit nehmen für 10 Minuten ununterbrochen, also die anderen dürfen nichts sagen in dieser Zeit, zu reden und zu erzählen von uns, wie es uns gerade geht, was für uns gerade Themen sind und sowas. Weil im Familienalltag kann das ganz leicht mal passieren, dass man eine Woche lang verbringt und nicht wirklich über die Gelegenheit hatte, über irgendwelche Sachen zu reden. Und sie brennen einem eigentlich unter den Fingernägeln oder und man will darüber eigentlich reden, aber es kommt nie dieser ruhige Moment.
Ja, total.
Und das Problem ist auch, dass das Diskutieren also so selten hilft. Wir wollen keine großen Diskussionen, dass wir da erstmal haben. Wir sprechen diese Sachen halt an in diesen 10 Minuten und erst danach reden wir darüber und wir müssen auch nichts dazu sagen, aber wir können natürlich. Mhm. Es gibt auch natürlich irgendwelche Planungsfragen, die wir dann auf jeden Fall gemeinsam durchgehen. So, oh, ich möchte das Wochenende gerne wegfahren. Kriegt ihr das mit den Kindern an der Stelle hin? Spricht da irgendwas gegen, dass ich da wegfahre? Das ist vollkommen klar. Aber ansonsten ist es mehr so ein Fokus auf von sich erzählen, wie ich mich gerade mit den anderen fühle. Manchmal ist es total schön und positiv. Manchmal ist es voller Tränen und überhaupt nicht positiv, auch den anderen gegenüber. Und dann ist es erstmal okay, ich höre zu und ich versuche deine Position dafür, eine Empathie zu entwickeln und zu gucken, wie es dir geht. Und gar nicht da reinzukommen, dass ich mich jetzt sofort verteidigen müsste, sondern erstmal einfach zuzuhören und ja, einfach zu wissen, ich möchte ja bei diesen mir nahestehenden Personen auch wissen, wie es ihnen geht und was sie gerade beschäftigt. Ja, und das hilft uns sehr, uns so emotional grün zu sein miteinander, dass wir nicht einfach nur einen festen Plan haben und vielleicht irgendjemand ein großes Problem damit hat, aber das 3 Monate später erst rauskommt oder sowas. Mhm. Wir wollen das immer sehr konkret, zeitnah miteinander irgendwie klären.
Ja.
Und meistens klappt das auch ganz gut.
Macht ihr euch da im Vorfeld Notizen, was ihr alles sagen wollt? Damit ihr es nicht vergesst?
Ich glaube, Jo macht das.
Ja.
Ich mache das nicht. Ich bin ein total impulsiver Mensch und kann oft erst, wenn ich in den Redefluss reinkomme, so wirklich erzählen, dann kommt irgendwie alles raus, genau.
Ja. Bewegt ihr euch in der Öffentlichkeit, wenn ihr das Gefühl habt, wir sind hier jetzt zum Beispiel in einer Umgebung, die diese ganze Familienkonstellation nicht verstehen würde? Seid ihr dann so, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr neue Leute kennenlernt, neue Familien kennenlernt oder irgendwie zusammen zum ersten Mal beim Kinderarzt seid oder sowas, habt ihr das Bedürfnis oder das Gefühl, dass ihr euch erklären müsst oder passiert das automatisch, dass die Leute entweder neugierig sind und nachfragen, warum ist dieses Baby jetzt mit 3 Frauen hier?
Ja.
Und wer von ihnen ist die Mutter?
Genau, total gute Frage. Ich glaube, unser Ansatz ist, wir haben keine Lust, uns zu verstecken.
Ja.
Wir wollen nicht in so einem, das fühlt sich auch nicht gut an, wenn du irgendwie zurückgezogen lebst und irgendwie denkst, ich muss irgendwie aufpassen, wem ich jetzt was erzähle, wie das nach außen wirkt. Das tun wir nicht. Ich denke, für mich ist es auch nochmal im Besonderen als Transfrau, dass ich das an der Stelle auch sowieso nicht möchte, dass ich da mich nicht verstecken möchte irgendwem gegenüber. Es ist nicht anderen was aufdrängen. Also glaub, Jo auf ihrer Arbeitsstelle erzählt halt vielleicht mal was von dieser Familie, wenn irgendwie jemand sie konkret danach fragt, aber nicht von selber so, ja, also meine Familienkonstellation ist übrigens komisch und sieht so und so aus. Das passiert nicht. Das wäre auch ja irgendwie eine Art und Weise, die sich für uns komisch anfühlen würde und für andere Leute auch, weil sie so denken, ja, warum erzählst du mir das denn jetzt eigentlich? Und willst du jetzt irgendwie ganz besondere Aufmerksamkeit oder irgendwas? Ja, so machen wir es nicht. Aber wir gehen halt selbstbewusst durch die Welt und sind dann eben zu dritt beim Kinderarzt, beziehungsweise unserer Kinderärztin. Ja, die guckt dann und sagt so, ah ja, okay, sind zu dritt hier, wie sieht denn das aus? Und dann erzählen wir halt und dann ist sie so, ja, okay, alles klar. Ich weiß natürlich immer nicht, was bei Leuten in ihren Köpfen dann irgendwie vorgeht und ob sie das vielleicht insgeheim ablehnen, aber tatsächlich sind wir auf bisher sehr wenig Anfeindung gestoßen. Okay. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändert, ich habe da natürlich auch immer etwas Bammel davor, aber ich würde sagen, dass wir auch in Zeiten leben, in denen solange man nicht auf dem Dorf wohnt vielleicht, da könnte ich es mir noch anders vorstellen, aber sobald du in einer Großstadt wohnst, ist es schon, glaube ich, dass Leute so ein Gefühl haben von, ja gut, die Leute sind unterschiedlich, ich muss das vielleicht nicht gut finden, aber ich muss jetzt auch nicht ein Fass aufmachen. Ja. Genau. Ja, ist meine Erfahrung damit.
Ich habe letztens einen Blogpost gelesen, den ich sehr beeindruckend fand. Der ging darum, dass man nicht davon ausgehen soll, dass das eigene Kind zwangsläufig hetero und cis ist. Mhm. Das hat sehr viel in mir bewegt. Mhm. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht und dachte mir, ja.
Ja.
Ja. Hast recht. Stimmt. So habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Ja. Wie macht ihr das bei eurem Kind? Gibt es irgendeine Art von Ansprache oder Pronomen oder Namensgebung oder was auch immer, also du musst jetzt nicht den Namen deines Kindes nennen, aber dass du zum Beispiel, wie einige Familien das schon machen, dass sie zum Beispiel sogenannte geschlechtsneutrale Namen vergeben, um dem Kind später die Wahl zu lassen, oder dass man irgendwie vom Kind die ganze Zeit als Kind redet und zum Beispiel nicht als Tochter oder Sohn oder Mädchen oder Junge. Wie macht ihr das?
Ich habe da natürlich als Transperson eine besondere Sensibilität dafür auch. Mhm. Ich würde das, was wir tun, als geschlechtsoffene Erziehung oder als geschlechtsoffenes Aufwachsen bezeichnen. Das bedeutet, dass wir versuchen, dem Kind möglichst wenig irgendein Geschlecht zuzuweisen. Für uns ist das eben unser Löwenkind. Es hat einen geschlechtsneutralen Namen und wird von uns oft einfach bei diesem Namen angesprochen. Auch wenn wir über das Kind reden, dann ist es oft mit diesem Namen. Also der Name ist sehr kurz und dadurch fällt es, glaube ich, nicht so auf. Ich weiß nicht, bei Zauberrose fände ich das schwieriger, weil das dann so lange Name ist, dann immer wieder Zauberrose hat gesagt, dass Zauberrose dies und das und Zauberrose. Ja, das kann man auch machen, aber es ist einfach bei einem kurzen Namen sehr naheliegend. Mhm. Ja, wir sagen auch oft einfach das Kind. Wir wechseln tatsächlich Pronomen einfach ab.
Okay.
Also wir benutzen mal eher mal sie, mal es. Also es wie für das Kind. Mhm. Es ist für uns nichts irgendwie Versächlichendes oder sowas. Ne? Das ist ja bei Kindern auch relativ normal. Und es ist sowieso in unserem Umfeld normal, weil auch eben meine Partnerperson Kitten es als Pronomen verwendet. Mhm. Also das kommt also sowieso vor als ganz normales Pronomen. Ab und zu benutzen wir auch mal so Neopronomen, also Pronomen, die irgendwie Leute sich neu ausgedacht haben, die von den meisten Leuten als irgendwie so eine Wortneuschöpfung gesehen werden, die einfach um ein bisschen mit Sprache zu spielen, das ist so wie Xie oder Siehe. Aber ja, meistens bleibt es bei eher sie oder es tatsächlich und wir wechseln das irgendwie so durch und wir machen es auch so, dass wenn irgendwie Leute fragen, so irgendwelche Leute, denen man im der Öffentlichkeit begegnet, bei denen du genau weißt.
Ist das jetzt ein Mädchen oder ein Junge?
Ja, genau.
Ja.
Diese Frage beantworten wir unterschiedlich, je nachdem, wie rum die Leute fragen.
Ja, ja.
Also wenn die Leute fragen Junge oder Mädchen, sagen wir Mädchen. Wenn die Leute fragen Mädchen oder Junge, sagen wir Junge. Wir nehmen einfach das Letzte, was die Leute gesagt haben.
Okay.
Die dürfen das selber zuweisen.
Ja.
Weil wir haben in der Regel keine Lust, so dann eine große Diskussion über Geschlecht vom Zaun zu brechen. Das ist nicht, was du gerade im Kleinkindabteil, wenn du weißt, du sitzt noch ein paar Stunden mit diesen Leuten zusammen, unbedingt haben möchtest. Und wenn Leute so fragen, dann zeigt das, finde ich, auch schon so ein bisschen, dass sie da vielleicht so einer Diskussion nicht so stark aufgesessen wären. Also die Leute, die da etwas offener denken oder vielleicht selbst ihre Kinder geschlechtsoffen erziehen, eine Frage denke ich eher nicht. Ja, genau. Ja, dann lassen wir die Leute halt so interagieren. Und für uns ist es auch ein wichtiger Aspekt, weil wir es auch total okay finden, dass dieses Kind kennenlernt, wie es ist als Mädchen oder wie es ist als Junge angesprochen zu werden und dann vielleicht in den nächsten Jahren herausfindet, was passt denn wirklich für mich an der Stelle. Mhm. Also es ist für uns auch nicht schlimm, dass diesem Kind von außen ein Geschlecht zugewiesen wird. Wir als Eltern sehen uns in der Verantwortung, da nicht eines vorher auszusuchen. Aber dass da vom Umfeld Verschiedenes angeboten wird, das finden wir jetzt erstmal okay.
Was meinst du, wie wird das denn in näherer oder vielleicht auch fernerer Zukunft sein, wenn das Kind in so ein Umfeld kommt, wo es nicht wechseln darf, in Anführungsstrichen? Also wenn es irgendwie in die Kita kommt oder in die Schule und die Leute dann sagen, okay, da ist jetzt auf dem Formular, steht jetzt das und das Geschlecht. Mhm. Also sprechen wir dich so an. Warum sollen wir das jetzt abwechseln? Mhm. So. Habt ihr schon darüber geredet, wie ihr das machen wollt? Wie ihr dann auch mit den ErzieherInnen reden möchtet darüber?
Noch nicht im Detail, aber für uns ist so grundsätzlich klar, wie gesagt, dass wenn andere Leute das so machen wollen, dann ist das für uns okay. Mhm. Wir zeigen da ganz klar, was bei uns in der Familie so ist. Mhm. Und verstecken das auch nicht. Und das Thema haben wir ja jetzt schon mit Eltern oder Verwandten, die das Kind vielleicht auch mal irgendwie nackt gesehen haben oder sowas und dann irgendwie dementsprechend eine Zuweisung machen und die halt auch sehr stringent dann eben da ist. Ich selber würde gerne trotzdem da mit den entsprechenden Personen jetzt in den professionellen Kinderbetreuungskontext darüber reden, dass wir das anders machen und dass sie das gerne auch tun dürfen, dass das Kind das gewohnt ist und dass wir das auch gut finden, wenn es mehr Orte als bei uns zu Hause gibt, wo das Kind die eigene Geschlechtlichkeit wirklich frei entfalten kann, ohne da auf eine bestimmte Weise gedrängt zu werden. Aber wenn die das nicht machen wollen, bei uns zu Hause wird dieses Kind halt immer diesen sicheren Hafen haben, wo es sich da nicht auf eine bestimmte Art und Weise verstecken muss. Und was definitiv für uns ein Grund wäre, darauf zu bestehen, wenn natürlich, wenn sich das Kind irgendwie ganz eindeutig äußert, wenn es auf dem Formular das eine steht und das Kind aber sich dann, weiß ich nicht, mit 5 Jahren äußert und sagt, nee, das bin ich nicht, sondern ich bin hier das andere. Das ist auch meine Erwartung an so ErzieherInnen, dass die dann darauf auch bereit sind einzugehen. Also das fände ich schlimm in den heutigen Zeiten, wenn die sich dann querstellen an der Stelle. Das bricht ja niemandem einen Ast ab. Ja? Nee. Das wäre dann ja nur die eigene Ideologie von, nein, Geschlecht ist ganz fest und nach Geburt und irgendwie festgestellt und biologisch und pipapo, die sie dann durchsetzen wollen. Und das fände ich sehr unprofessionell einfach. Also das wäre dann etwas, wo ich auch bereit wäre, entsprechend viel Stunk zu machen, also bis in höhere Ebenen hin, weil ich das nicht in Ordnung finde, dass die sich dann darüber hinwegsetzen, was das Kind selber sagt. Ja, das finde ich so wichtig, Kinder darin ernst zu nehmen.
Ja.
Und das wäre auch nicht schlimm, wenn das Kind dann nach einer Weile sagt, ja, und jetzt ist es vielleicht wieder anders oder ich probiere da irgendwie, ich finde das Ausprobieren von Geschlechtlichkeit, um überhaupt sich, das musste ich ja auch machen. Ich brauchte das, dass ich erstmal ausprobieren konnte, fühlt es sich denn gut an, wenn ich jetzt irgendwie für mich die Bezeichnung Frau verwende? Das wusste ich nicht, ohne das erstmal auszuprobieren. Mhm. Das war erstmal auch komisch. Ja, da braucht man eine Zeit da drin. Das finde ich nicht schlimm. Das finde ich, sollte allen Kindern eigentlich zugestanden werden. Für mich ist ein guter Vergleich, seht es doch einfach auf einer Ebene von irgendwie Links- und Rechtshändern. Das ist tatsächlich auch so eine Diskussion, die Jo mal mit meiner Mutter geführt hat, die so gesagt hat, ja, ihr solltet doch nicht von der Grundannahme ausgehen, dass das Kind jetzt vielleicht trans ist. Und das tun wir aber nicht. Mhm. Was wir eher tun ist, wir sehen, dass die Gesellschaft allen Kindern das Spielzeug nur in die rechte Hand gibt, weil sie davon ausgeht, es sind doch alle Rechtshänder, auch wenn es ein paar Ausnahmen gibt. Und wir sagen, nö, wir wollen das abwechseln und gucken, womit sich das Kind wohler fühlt.
Das ist ein ziemlich guter Vergleich.
Ja, das ist das, was die Gesellschaft aktuell definitiv tut. Ja, sie weist ein Geschlecht zu und sagt, ich geb dir immer nur das an die Hand. Kann man so machen, aber finde ich den eindeutig falschen Weg, weil du natürlich damit einen Bias schaffst, einen ganz klaren, dass die Kinder sich dann entsprechend auch eher damit beschäftigen und vielleicht nie oder erst mit 25 oder erst mit 50. Es gibt auch Transpersonen, die erst mit 50 oder 60 herausfinden, dass sie trans sind, weil das so stark unterdrückt wird. Und genau, früher hat man ja auch das tatsächlich versucht. Also die Rechtshändigkeit wurde den Kindern richtig anerzogen. Es gibt immer noch Leute, die so sagen, nein, man darf Kindern auf keinen Fall irgendwie die Offenheit geben für Linkshändigkeit. Das ist doch irgendwie falsch. Mhm. Wir wissen heutzutage, dass das total überholte, quatschige, normierende Scheiße ist, die den Kindern nicht gerecht wird.
Ja.
Aber bei Geschlecht machen wir es seltsamerweise immer noch so. Da könnte man ja mal umdenken.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Danke, dass du mein Gast warst, Maya. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass du so viel erzählt hast, dass du auch so offen erzählt hast. Und ich glaube und ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen auch so viel mitgenommen haben. Ich wünsche dir und deiner Familie und deinem Kind alles, alles Gute.
Ja, vielen Dank.
Ihr könnt mir schreiben unter kinderkacke@buzzfeed.com. Alle Folgen findet ihr unter buzzfeed.com/kinderkacke und ich würde mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Macht's gut und bis bald. Tschüss!
Kinderkacke. Kinderkacke.